In der Forschung zur Kulturpolitik des Dritten Reiches wurde das Buch lange Zeit eher stiefmütterlich behandelt. Es stand im Schatten der modernen Massenmedien, die zwischen 1933 und 1945 einen rasanten Aufstieg erlebten und für die NS-Propaganda von kaum zu überschätzender Bedeutung waren. Die Forschung... Die Forschung ging dabei von einer Hierarchie der Propagandamittel aus, in der Film, Rundfunk und Presse an erster Stelle erscheinen. Im Gegensatz dazu traten das Buch und die Literatur weitgehend in den Hintergrund. In der Tat, der Aufwand, den das NS-Regime in die technischen Massenmedien investierte, war enorm. Aber die Vorteile des Buchmediums für seine totalitäre Propaganda waren ihm durchaus bewusst. Selbst Hitler erwies sich als fleißiger Büchersammler und besaß bei seinem Tod eine Bibliothek von 16.000 Büchern. Abgesehen davon stellte das Buch auch einen gewichtigen Wirtschaftsfaktor dar, denn Deutschland stand 1937 bei der Buchproduktion in Europa an erster Stelle. In der deutschen Warenstatistik lag der Verkaufswert der produzierten Bücher nach Steinkohle und Weizen auf dem dritten Rang. Und im deutschen Einzelhandel erzielte der Buchhandel durch den Verkauf von Büchern nach Zigaretten und Damenbekleidung das drittbeste Ergebnis. Aber nicht nur in Wirtschaft, sondern auch in kulturpolitischer Hinsicht spielte das Buch eine wichtige Rolle. Etwa als Gegenstand von Indizierungsmaßnahmen, als Vermittler der NS-Ideologie und als Objekt staatlicher Fürsorge. In dieser Hinsicht kam den rund 9.500 in Deutschland existierenden Bibliotheken eine wichtige Bedeutung zu. Ebenso wie das Schrifttum sollten auch sie zu leistungsfähigen Instrumenten im Dienst des NS-Staates entwickelt werden. Auf welche Weise dies geschah, soll im Folgenden noch einmal in Erinnerung gerufen werden. Dazu widme ich mich im Hauptteil meines Beitrages den wissenschaftspolitischen Weichenstellungen nach dem Regierungswechsel vom 30. Januar 1933. Dabei konzentriere ich mich vor allem auf das Reichserziehungsministerium, dem in wissenschaftspolitischer Hinsicht weit mehr Bedeutung zukam, als die ältere NS-Geschichtsschreibung glauben machen möchte. Abschließend werden am Beispiel der Berliner Universitätsbibliothek einige Facetten nationalsozialistischer Bibliothekspolitik exemplarisch vorgestellt. Ich komme zu meinem ersten Punkt, der sich der NS-Wissenschafts- und Bibliothekspolitik widmet. Die Wissenschaftsgeschichte der NS-Diktatur wurde lange Zeit vernachlässigt und ist erst seit den 1990er Jahren intensiv erforscht worden. Entgegen älteren, apologetisch gestimmten Interpretationen, die davon ausgingen, die Wissenschaft sei in ihrem Kern gesund geblieben, haben neuere Forschungen deutlich gemacht, dass die Beziehungen zwischen dem NS-Regime und der Wissenschaft wesentlich enger waren als lange Zeit angenommen. Die jüngsten Untersuchungen haben auch gezeigt, dass die Nationalsozialisten trotz anti-intellektueller Ressentiments keineswegs wissenschaftsfeindlich waren, da ihnen die Bedeutung für die Durchsetzung ihrer Ziele vollends bewusst war. Sicher, die NSDAP verfügte zur Zeit ihres Machtantritts über kein ausgearbeitetes Wissenschaftsprogramm. Aber daraus zu schließen, der Wissenschaftsbereich sei eher ein Nebenkriegsschauplatz gewesen, erweist sich als Fehleinschätzung. Denn gerade in der Stabilisierungsphase des NS-Regimes entwickelte sich das gesellschaftliche Teilsystem Wissenschaft zu einem stark umkämpften Feld. Die massivsten Auseinandersetzungen ergaben sich auf dem Hochschulsektor und im Gebiet der Forschungsförderung. Hier stritten verschiedene Instanzen um die Richtlinienkompetenz bei der Gestaltung der deutschen Hochschulen und um eine in ihrer Hand liegende Einbindung universitärer sowie außeruniversitärer Forschungseinrichtungen in die Zweckrationalität von Vierjahresplanung und Autarkiewirtschaft. Im Vergleich zu diesen wissenschaftspolitischen Machtkämpfen blieb es im Bibliothekswesen Deutschland zwischen 1933 und 1945 verhältnismäßig ruhig. Gleichwohl bildeten sich auch hier überlappende Zuständigkeiten und Konkurrenzen, also jene für den NS-Staat so typischen polykratischen Strukturen heraus. So bemühten sich etwa die in schneller Folge entstehenden Zensur- und Kontrollinstanzen, wie etwa Rosenbergs Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums, Bulas parteiamtliche Prüfungskommission zum Schutz des NS-Schrifttums, die Gestapo sowie Goebbels Reichsschrifttumskammer um bestimmenden Einfluss auf das Bibliothekswesen. Der Propagandaminister agierte dabei durchaus erfolgreich. Bereits im Juni 1933 unterstellte er seinem Haus die Deutsche Bücherei in Leipzig. Und in seinem Streben nach einer Vereinigung sämtlicher Kulturberufe gliederte er auch die beiden bibliothekarischen Fachverbände, den VDV und den VDB, in die Reichsschrifttumskammer ein. Dies wiederum evozierte politische Divergenzen. denn neben dem Reichsinnenministerium fürchteten vor allem die Länder um ihre Kulturhoheit. Als zähster Widersacher Goebbels erwies sich dabei der preußische Kultusminister Bernhard Rust, der seine Amtsgeschäfte bereits eine Woche nach Hitlers Machtantritt übernommen hatte. Als Kultusminister des größten deutschen Bundesstaates unterstanden Rust die meisten öffentlichen Kultureinrichtungen. Der umtriebige Bildungsreformer strebt aber darüber hinaus nach einer in seiner Hand liegenden Zusammenfassung der gesamten Wissenschaft im Reich. Einen ersten Schritt in diese Richtung markierte seine Ernennung zum Reichserziehungsminister im Mai 1934. Der Alleinvertretungsanspruch des neuen Ministeriums provozierte den Widerspruch der genannten Ämter und Behörden, die unablässig in seinen Kompetenzbereich hineinregierten. Daraus jedoch ein Scheitern des Ministeriums abzuleiten, geht an den Realitäten vorbei. Denn das Haus Rust sicherte sich letztendlich die Richtlinienkompetenz in wissenschaftspolitischen Belangen, die auch das gesamte staatliche Bibliothekswesen umfasste. Rust umgab sich mit einer Gruppe junger, ehrgeiziger Kräfte, die am Ende der etwa zweijährigen Aufbauphase des Ministeriums zentrale Schlüsselstellung im deutschen Wissenschaftsbetrieb besetzten. Diese Gruppe hochgradig vernetzter Wissenschaftsmanager einte das Pathos radikaler Sachlichkeit, ein ebenso radikaler Nationalismus sowie meist enge Verbindung zur SS. Als Fachreferenten waren sie für die Durchführung der Hochschulreform sowie für die Ausarbeitung neuer Studienpläne und Prüfungsordnung verantwortlich. Sie hatten maßgeblichen Anteil an der Liquidation des traditionellen Systems universitärer Selbstverwaltung zugunsten des Führerprinzips und am Prozess der sogenannten Entjudung der Universitäten. Zu dieser Gruppe junger völkischer Intellektueller im Amt Wissenschaft gehörte auch Rudolf Kummer, frühes Mitglied der NSDAP und der SS. Kummer war seit 1923 als Bibliothekar an der Bayerischen Staatsbibliothek beschäftigt gewesen. Er empfahl sich den neuen Machthabern als Autor antisemitischer Schriften und als Rassenforscher. So arbeitete er an der Erfassung des gesamten völkischen und auch jüdischen Schrifttums in den wichtigsten deutschen Bibliotheken. Auf der Grundlage einer von ihm maßgeblich mitgestalteten Judenkartei konnten die NS-Behörden jüdische Schriftsteller, Journalisten und Wissenschaftler identifizieren, verfolgen und, wie Kummer es 1938 nannte, ausmerzen. Dem Ministerium war Kummer von Hugo Andres Krüß, dem Direktor der Preußischen Staatsbibliothek, empfohlen worden, der sich damit offenbar selbst ins rechte Licht drücken wollte. Kummers Ernennung zum Hauptreferenten für Bibliothekswesen hing auch damit zusammen, dass er dem Ministerium eine Denkschrift über notwendige Reformen auf dem Gebiet des Bibliothekswesens vorlegte. Sein Reformpaket lief auf eine Zentralisierung dieses kulturpolitisch wichtigen Sektors hinaus. Es wurde zur Grundlage der Bibliothekspolitik des Ministeriums und unter Kummers Führung bis 1945 weitgehend umgesetzt. Dies zeigte sich beispielsweise bei der 1936 verfügten Auflösung des Preußischen Beirats für Bibliotheksangelegenheiten. An seine Stelle trat nun ein Reichsbeirat. Dieses unter der Leitung von Krüß stehende Gremium sollte die ministeriellen Gesetze und Verordnungen gutachtlich vorbereiten, das Ausbildungs- und Prüfungswesen für den wissenschaftlichen und mittleren Bibliotheksdienst leiten und die internationalen Beziehungen der wissenschaftlichen Bibliotheken koordinieren. Der vor allem von Kummer und Krüß dominierte Beirat wurde in allen bibliothekarischen Fachfragen konsultiert und war, wie Manfred Komorowski feststellte, sicher auf dem besten Wege, sich als zentrales Beratungs- und Planungsgremium zu etablieren, bevor durch den Beginn des Zweiten Weltkrieges eine kontinuierliche Arbeit unmöglich wurde. Im Gegensatz zum Reichsbeirat war der Verein Deutscher Bibliothekare bereits unmittelbar nach der NS-Machtergreifung gleichgeschaltet worden. Der 1900 gegründete Verein, dem 621 deutsche und österreichische Bibliothekare angehörten, dient in erster Linie als Kommunikationsplattform zwischen den Bibliothekaren. Da sich der VDB nicht nur als wissenschaftlicher, sondern auch als berufsständischer Verein verstand, fiel er unter die Bestimmung eines Erlasses vom April 1933, der die Gleichschaltung dieser Vereinigung vorschrieb. Demnach mussten also Vereinsvorstand nach dem Führerprinzip umgestaltet und möglichst viele NSDAP-Mitglieder in die Führungsgremien lanciert werden. Im Zuge dieser Neugründung kam es zwar auch zur Gründung einer Vereinigung nationalsozialistischer deutscher Bibliothekare, ihr Obmann wurde aber zum zweiten Vorsitzenden des VDB gewählt, um eine Spaltung des Vereins zu verhindern. Diese internen Machtspiele taten der Begeisterung für die neuen Machthaber im VDB jedoch keinen Abbruch. Vielmehr signalisierte der Verein seine Bereitschaft, auch unter der neuen staatlichen Autorität loyal tätig sein zu wollen. Dies verweist auf weitreichende Affinitäten zwischen den politischen Sehnsüchten eines großen Teils der bildungsbürgerlichen Eliten und den von den Nationalsozialisten propagierten Zielsetzungen. Dass die NS-Bewegung viele der Postulate vertrat, zu denen sich die deutschen Akademiker seit 1914 immer wieder bekannt hatten, erklärt das hohe Maß an Anpassungsbereitschaft gegenüber dem neuen Regime. So glaubten viele, dass mit der sogenannten Machtergreifung das von Papen avisierte Ziel, einen autoritär-zentralistischen Staat zu etablieren, endlich erfolgversprechend umgesetzt werden könne. Zumal das Kabinett Hitler durch eine Gruppe rechtskonservativer Eliten sicher eingerahmt schien. Die im Bildungsbürgertum verbreitete Ablehnung der Weimarer Republik, wie auch die das Parteiensystem überwindende Verheißung der ersehnten Einheit des Volkes, bewirkten eine vielfach euphorische Zustimmung zur Machtübernahme der Nationalsozialisten. Dabei verband sich ein starker Nationalismus mit antiliberalen Überzeugungen und auch antisemitischen Ressentiments. Diese nahmen auch die durchaus nicht negierten negativen Folgen der NS-Herrschaft als angesichts der großen Ziele gerechtfertigte und unvermeidliche Begleiterscheinung hin, woraus sich schließlich weitreichende Kollaborationsverhältnisse der bildungsbürgerlichen Eliten mit dem NS-Regime ergaben. Den zweiten Schritt der Gleichschaltung des VdB markierte die Umgestaltung der Vereinssatzung nach dem Führerprinzip. Im Sommer 1935 stellte der Vereinsvorsitzende Adolf Hilsenbeck sein Amt zur Verfügung. Sein Nachfolger Georg Ley, Direktor der UB in Tübingen, trat auf Druck des Reichserziehungsministeriums aber bereits 2 Jahre später wieder zurück und überließ die Geschäfte des nun endgültig gleichgeschalteten Vereins mit Gustav Abb und Rudolf Buttmann als Stellvertreter, 2 dezidierten Nationalsozialisten. Große Bedeutung maßen die neuen Machthaber dem Ausbildungswesen zu. Die Ausbildungsgrundsätze für den wissenschaftlichen und mittleren Dienst wurden im Reichsbeirat für Bibliotheksangelegenheiten ausführlich diskutiert. Die Gestaltungsmöglichkeiten seiner Mitglieder wurden aber nach und nach begrenzt, da sich selbst unter ihnen kritische Stimmen erhoben, denen die vom Staat angestrebte Zentralisierung zu weit ging. Die vom Beirat vorgelegten Entwürfe wurden vom Ministerium überarbeitet und mündeten im August 1938 in eine reichsweite Neuordnung des Ausbildungs- und Prüfungswesens, was die bisherigen Ausbildungsvorschriften der einzelnen Länder ablöste und einer Politisierung des Berufsstandes den Weg ebnen sollte. Demnach war bereits die Zulassung zum Vorbereitungsdienst neben der fachlichen Eignung nun von der Mitgliedschaft in der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen abhängig. Die Auswahl der Anwärter erfolgte durch den Reichsbeirat, die Entscheidung über ihre Zulassung lag jedoch beim Ministerium. Während ihrer Ausbildung wurden die Referendare in Schulungslagern mit der NS-Weltanschauung vertraut gemacht. Bei der Anmeldung zu den Abschlussprüfungen schließlich musste den Personalakten neben den formalen und fachlichen Unterlagen auch ein Urteil über die politische Einstellung des Prüflings beigefügt werden, um sicherzugehen, dass sich die zukünftigen Bibliothekare an der Buchfront bewerten. Der für Deutschland zunächst erfolgreiche Kriegsverlauf löste nicht nur in der NS-Führungsriege, sondern auch innerhalb der deutschen Wissenschaft eine regelrechte Neuordnungs- und Machbarkeitseuphorie aus. Diese bezog sich nicht nur auf den Griff nach den Ressourcen der besetzten Gebiete, sondern auch auf die Möglichkeit der Gestaltung eines germanisierten nationalsozialistischen Europas. Für solche Zukunftsvisionen stand etwa der Generalplan Ost, der die ethnische Homogenisierung weiter Teile Osteuropas durch die Umsiedlung der lokalen Bevölkerung und eine rücksichtslose Germanisierung dieser Gebiete vorsah. Daneben gab es aber auch Bemühungen, die auf die Schaffung einer von Deutschland dominierten Großraumwissenschaft hinausliefen. So vertrat man 1940 im Hause Rust die Ansicht, dass Deutschland in wissenschaftspolitischer Hinsicht eine Führungsrolle im besetzten Europa zukomme. Im Ergebnis einer Tagung über die Internationale Organisation der Wissenschaft wurde Ende 1940 ein Arbeitsausschuss gebildet, dem neben Referenten des Ministeriums und Vertretern verschiedener Fachdisziplinen auch Hugo Andres Krüß angehörte. Dieser Arbeitsausschuss hatte die Aufgabe, das Ministerium bei der Neugestaltung der Gesamtorganisation des Internationalen Wissenschaftlichen Verbandswesens zu beraten. Krüß' Einbeziehung in dieses Expertengremium deutet darauf hin, dass sich die geplante europäische Neuordnung auch auf das Bibliothekswesen bezog. So sollte Krüß unter anderem mit dem Internationalen Bibliotheksverband entsprechende Verhandlungen einleiten und dabei gegebenenfalls auch eigeninitiativ vorgehen. Besondere Bedeutung kam der deutschen Einflussnahme auf die internationalen Fachzeitschriften zu. Daher sollte eine Enquete diejenigen Zeitschriften und ihre Herausgeber erfassen, die für den Einsatz der deutschen Wissenschaft auf internationalem Gebiet besonders wichtig erschienen. Zu diesen Nachforschungen sollte auch der Leiter der Reichstauschstelle an der Preußischen Staatsbibliothek, Adolf Jürgens, herangezogen werden. Kummer entwickelte vor diesem Hintergrund ein ganz eigenes Konzept. So stellte er während einer Sitzung des Reichsbeirats für Bibliotheksangelegenheiten Mitte 1942 die Frage, ob es nicht zweckmäßig sei, die europäischen Bibliotheken näher an das deutsche Bibliothekswesen heranzuführen. Der Krieg, so Kummer, bietet die vielleicht einmalige Gelegenheit, das europäische Bibliothekswesen eng an die deutschen Bibliotheken zu binden. Zu diesem Zweck legte er ein 10-Punkte-Programm vor, das an die europäischen Neuordnungspläne seines Ministeriums anknüpfte. Inwieweit diese Planungen umgesetzt wurden, geht aus den Akten nicht hervor. Doch deuten Kummers Worte darauf hin, dass auch die für die Bibliothekspolitik Verantwortlichen von der durch den Expansionsdrang der NS-Regierung ausgelösten Neuordnungseuphorie angesteckt wurden. Ich komme zum zweiten Teil, der sich einigen Fragen der bibliothekarischen Praxis widmet. In diesem Teil meines Vortrages möchte ich am Beispiel der UB Berlin zeigen, wie sich die NS-Politik auf die unmittelbare bibliothekarische Praxis auswirkte, um auf dieser Basis zu allgemeineren Befunden zu gelangen. Aus Zeitgründen werde ich mich aber nur auf die einige Fragen der Personalpolitik, Teilaspekte der Erwerbung und die Rolle der Bibliothekare im Krieg konzentrieren. Zum Personal. Wie überall markierten die durch das Berufsbeamtengesetz eingeleiteten Entlassungen den ersten spürbaren Eingriff in die Verwaltungsstrukturen der Bibliotheken. Auch die Berliner Universitätsbibliothek blieb von diesen Entlassungsmaßnahmen nicht verschont. Sie erstreckten sich vom Direktor bis zum Garderobenhelfer und kosteten 7 von 77 Mitarbeitern ihre Stellung, darunter 3 von insgesamt 100 in Deutschland entlassenen jüdischen Bibliothekaren. An die Stelle des entlassenen Direktors trat mit Gustav Ab ein Parteimitglied, was auf allgemeine Entwicklung der NS-Bibliothekspolitik verweist. Zwischen 1933 und 1945 fanden an 14 Universitätsbibliotheken, der Bayerischen Staatsbibliothek und der Wiener Nationalbibliothek Personalwechsel statt, wobei fast ausnahmslos NSDAP-Mitglieder in die vakanten Direktorenstellen einrückten. Es greift natürlich zu kurz, die Geschichte einzelner Bibliotheken allein auf das Wirken ihrer Direktoren zu reduzieren, zumal jene auch auf die Mitarbeiter, also ihre Mitarbeiter angewiesen waren. Darüber hinaus sollte man ein Parteimitglied nicht auch mit einem NS-Aktivisten gleichsetzen. Aber dass über die Hälfte aller Direktoren der Universitätsbibliotheken und der großen Einrichtungen in Berlin, München und Wien der NSDAP angehörten, verweist auf die oben genannten Affinitäten der akademischen Eliten zum NS-Regime. Zur Erwerbung. Neben die traditionelle Erwerbung durch Kauf, Tausch und Geschenk trat nach 1933 ein weiteres NS-spezifisches Verfahren der Literaturbeschaffung. Die unrechtmäßige Übernahme beschlagnahmter und geraubter Literatur. Wie die jüngsten Arbeiten zur Provenienzforschung zeigen, gerieten im Zuge der Arisierungsmaßnahmen der NS-Behörden, der Auflösung von Privatsammlungen, Museen, Bibliotheken und Archiven sowie der Raubzüge in den besetzten Gebieten tausende Werke in den Besitz staatlicher Bibliotheken. Dort wurden diese Bücher als Geschenke deklariert, routinemäßig bearbeitet und in den Bestand eingegliedert. Obwohl den Bibliothekaren die zweifelhafte Herkunft dieser Bücher in der Regel durchaus bewusst war, nahmen sie in ihrer Vereinnahmung keinen Anstoß. Dieser Befund gilt für die UB Berlin ebenso wie etwa für die Preußische Staatsbibliothek, die 1934 zur zentralen Verteilungsstelle für beschlagnahmte Literatur avancierte. In der Forschung wird in Bezug auf den Bücherraub immer wieder auf Paul Heigl und die Wiener Nationalbibliothek verwiesen, dass aber selbst so dezidierte NS-Gegner wie etwa der Direktor der UB in Tübingen, Georg Ley, bei der Akzession beschlagnahmter Bücher beherzt zugriffen, verweist auf jene oben genannten Kollaborationsverhältnisse der akademischen Eliten, welche die Bibliothekare zu Profiteuren und Mitwissern des NS-Staates werden ließen. Für die Universitätsbibliotheken als Einrichtung von Forschung und Lehre spielte die Beschaffung ausländischer Literatur eine enorm wichtige Rolle. Die UB Berlin beispielsweise gab zwischen 1935 und 1938 durchschnittlich 39% ihrer Mittel für Bücherkauf für den Erwerb ausländischer Literatur aus. Allerdings wurde die Beschaffung dieser Werke durch politische und devisentechnische Auflagen der NS-Behörden zunehmend erschwert. Nach dem Beginn des Krieges wurde zudem festgelegt, dass Zeitschriften aus dem feindlichen Ausland nur noch in einem Exemplar durch das Beschaffungsamt an der Preußischen Staatsbibliothek bezogen werden durften. Dies hatte zur Folge, dass in verschiedenen Universitätsbibliotheken mit Kriegsbeginn keine englischen und amerikanischen Zeitschriften mehr gekauft wurden. Da dies jedoch wiederum ernsthafte Folgen für die kriegs- und rüstungsrelevante Forschung zeitigte, suchten die zuständigen Behörden fieberhaft nach Auswegen, um den Bezug von ausländischer Literatur sicherzustellen. So wurden etwa Mittelsmänner im neutralen Ausland gewonnen, die in den dortigen Bibliotheken Kopien der gewünschten Zeitschriften herstellten und diese dem Beschaffungsamt auf dem diplomatischen Kurierweg zukommen ließen. Das Reichsamt für Wirtschaftsausbau, um ein weiteres Beispiel zu nennen, gab umfangreiche Mittel für die Ausbildung eines Verfahrens zur Vervielfältigung von Bibliotheken durch besondere Kleinbildfotografien aus. Auch die deutsche Wirtschaft schaltete sich in dieser Frage ein. So ließen große Unternehmen wie etwa die IG Farben über ihre ausländischen Dependancen internationale Zeitschriften beschaffen und nach Deutschland transferieren. Die Wirtschaft war es auch, die 1942 besondere Mittel zur Verfügung stellte, um den mit kriegswichtigen Forschungen betrauten Wissenschaftlern Kenntnis von den neuesten Arbeiten des Auslandes zu geben. Auf Veranlassung des Beschaffungsamts wurden zu diesem Zweck 8 sogenannte Universitätskreise gebildet, in denen Hochschulbibliotheken regional zusammengefasst wurden und in denen Kopien ausländischer Zeitschriften zirkulierten. Inwieweit dieser 1942 eingeführte Verteilungsmodus zu einer Verbesserung der Literaturversorgung führte, muss noch näher untersucht werden. Gleichwohl konnten all diese Versuche nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich hierbei um die Verwaltung eines selbstverschuldeten Mangels handelte. Ich komme zum letzten Punkt, der sich den Bibliothekaren im Krieg widmet. Die älteren Untersuchungen zur NS-Bibliotheksgeschichte im Zweiten Weltkrieg beziehen sich meist auf die deplorablen Erfahrungen des alliierten Luftkrieges über Deutschland, dem über 7 Millionen Bücher und zahlreiche Bibliotheksgebäude zum Opfer fielen. Diese geradezu selbstmitleidigen Bestandsaufnahmen blenden jedoch aus, dass die von den deutschen besetzten Staaten erheblichere Verluste zu beklagen hatten. So ging beispielsweise infolge des Zweiten Weltkrieges ca. 71% der in Polen vor 1939 existierenden Büchersammlungen verloren. In Polen und in den übrigen besetzten Gebieten Europas beteiligten sich verschiedene NS-Behörden am Raub von Kulturgütern, der sich auch auf die Bibliotheken erstreckte. In diesem Zusammenhang wird immer wieder auf die Rolle deutscher Bibliothekare verwiesen, die als Beauftragte der deutschen Besatzungsbehörden für die Verwaltung und den Schutz von Bibliotheksgut verantwortlich waren. Der Direktor der UB Berlin, Gustav Abt beispielsweise, wurde 1940 zum Leiter der Hauptverwaltung Bibliotheken im Generalgouvernement und wenig später zum Kommissar für die Sicherstellung der Bibliotheken im östlichen Operationsgebiet ernannt. Hugo Krüss übernahm dieses Amt für den westlichen Kriegsschauplatz, während der Wiener Paul Heigl zum Kommissar für die wissenschaftlichen Bibliotheken in Jugoslawien avancierte. Während Heigl seine neue Stellung dazu nutzte, die Bestände seiner Wiener Nationalbibliothek zu vermehren, besteht im Hinblick auf Abt und Krüss heute weitgehender Konsens darüber, dass sie sich für den Schutz der ihnen anvertrauten Sammlung einsetzten und sich gegen eine Verlagerung der Bibliotheken nach Deutschland aussprachen. Allerdings fungierten diese Bibliothekskommissare als Vertreter der deutschen Besatzungsmacht und beteiligten sich auch an durchaus fragwürdigen Projekten, wie etwa Krüss, der eine große Rückholungsaktion ehemals deutscher Bücher aus französischen Bibliotheken plante, oder Abt, der 1944 anordnete, 20.000 Bände der Staatsbibliothek Krakau nach Deutschland zu evakuieren. Es finden sich aber auch Belege dafür, dass Bibliothekare ihre Expertise in den Dienst der kriegs- und rüstungsrelevanten Forschung stellten. Der Direktor der Bibliothek der Technischen Hochschule Berlin, Albert Predek beispielsweise, baute im Rahmen des Reichsforschungsrates eigeninitiativ eine Forschungskartei auf, die den NS-Behörden einen Überblick über die Forschung und einen gezielten Zugriff darauf ermöglichte. Als Leiter der Kartei- und Informationsstelle des Reichsforschungsrats entwickelte Predik an seiner Bibliothek zudem ein Literaturinformationssystem für die Forschung, in dem er Literaturverzeichnisse sowie Kopien und Übersetzungen fremdsprachiger Zeitschriften anfertigte. In Kooperation mit dem Hamburger Weltwirtschaftsinstitut bemühte sich Predik schließlich auch um die inhaltliche Auswertung der ausländischen Literatur in Form eines Referatenblatts, das die deutschen Forscher über die wissenschaftlichen Fortschritte im Ausland unterrichten sollte. Diese Dienstleistung der Bibliothekare und Predek sorgten für eine Optimierung des Wissenstransfers in die rüstungsrelevante Forschung und dienten auf dieser Weise der Kriegsführung des NS-Regimes. Ich komme zu meinem Fazit. Das Bibliothekswesen zwischen 1933 und 1945 bot alle Facetten nationalsozialistischer Wissenschaftspolitik. Im Braunhemd agierende Aktivisten, den Ausschluss von jüdischen und politisch unliebsamen Personen und ihren Schriften, eine schon fast Züge der Selbstgleichschaltung tragende Unterordnung des Berufsstands unter die neuen Machthaber, eine vom Staat weitgehend durchgesetzte Zentralisierung, gepaart mit einer ebenso weitgehenden Kooperationsbereitschaft der wissenschaftlichen Eliten mit dem Regime. In Analogie zu den jüngsten Befunden der NS-Wissenschaftsgeschichte fallen jedoch noch weitere Übereinstimmungen auf. Wie in anderen kulturpolitischen Bereichen entwickelte sich das Reichserziehungsministerium zur maßgeblichen Entscheidungsinstanz im Bibliothekswesen. Das eigentliche Zentrum der NS-Bibliothekspolitik bildete das äußerst agile Amt Wissenschaft des Ministeriums. Wie in anderen Forschungssektoren auch, entwickelte sich der hier zuständige Referent, in unserem Fall Rudolf Kummer, zur Schlüsselfigur für den von ihm betreuten Bereich. Als äußerst gut vernetzte Multifunktionsträger gelang es den Referenten des Ministeriums, in vielen Fällen ausgleichend zu wirken und die Polykratie der Ressorts zumindest teilweise aufzuheben. Das Ministerium folgte auch im Bereich des Bibliothekswesens einem Konzept, das bis 1945 in wesentlichen Punkten umgesetzt wurde. Unter den deutschen Bibliothekaren bestanden weitreichende Affinitäten zu den Zielsetzungen des NS-Regimes. Diese Kongruenzen im politischen Denken sorgten für ihre Anpassung und ihr ordnungsgemäßes Funktionieren und führten zu Kollaborationsverhältnissen mit dem NS-Regime. Diese wurden von den Bibliothekaren nicht nur zur Durchsetzung eigener Interessen, so etwa zur Aneignung fremden Eigentums genutzt, sondern führten auch zu ihrer Selbstmobilisierung im Zweiten Weltkrieg. Vielen Dank.